Der hohe Preis der Kleidung oder von Gerechtigkeit bis Klima. Mit der Erfindung der Nähmaschine veränderte sich die Produktion von Kleidung weltweit. Kleidung wurde fortan industriell in Massenproduktion hergestellt und ist ein globales Geschäft. Doch das ist nichts Neues. Schon immer legten Textilprodukte lange Wege zurück und auch die Umweltzerstörung ist kein Phänomen der Neuzeit. Wir werfen einen Blick auf die Geschichte und auf aktuelle Alternativen. Wie findet man sozial- und umweltverträgliche Textilien? Hallo und herzlich willkommen zu Passt, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zum Passt-Podcast von Krafteln. Das ist die 83. Episode. Wir sind jetzt schon ganz gut drin in der Staffel Nummer 8. Also das ist jetzt schon die vierte Episode in Staffel Nummer 8. Und die Staffel Nummer 8 hat ja die Besonderheit, dass ich die nicht alleine mache, sondern im Gespräch bin mit Constanze Derham über das Thema Bekleidung und Textilien, wo wir jede Woche, jede Episode einen besonderen Aspekt nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen, Constanze. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo.
Ja, letztes Mal haben wir uns ja schon damit beschäftigt, wie Stoff entsteht, wie Kleidung gemacht wird und sind da in der Geschichte weit zurückgegangen und haben schon einen kleinen Ausblick sozusagen auf die aktuelle Zeit genommen. Und da wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen zeitnäher gucken und genauer unter die Lupe nehmen, wie heutzutage Kleidung gemacht haben und wie sich das so entwickelt hat. Und starten ungefähr so mit der Erfindung der Nähmaschine, oder?
Ja, genau. Das hatten wir ja letztes Mal ziemlich unterschlagen, dass dann ein ganz großer Entwicklungsschub wirklich die Erfindung der Nähmaschine war. In den 1830er Jahren und um 1850 war die schon vollkommen etabliert, also sowohl als Hausnähmaschine für die Hausfrau als auch in Fabriken. Und das hat natürlich die ganze Produktion von Textilien schon vereinfacht und beschleunigt, aber natürlich auch dazu geführt, dass die Masse der Textilien einfach größer wurde, die hergestellt werden konnte. Man hat unheimlich Zeit gespart.
Aber du redest jetzt noch nicht von so einem strombetriebenen Modell, sondern von diesen Modellen, die wir vielleicht die eine oder andere auch noch kennt, wo dann eben mit den Füßen getreten wurde und dadurch eben dieser Antrieb gesteuert wurde, der die Nadel hoch und runter macht.
Mhm. Genau, aber das war trotzdem eine unglaubliche Beschleunigung gegenüber dem Handnähen. Denn man muss sich ja vorstellen, dass vor ungefähr 1850 wirklich jedes Kleidungsstück mit der Hand genäht wurde. Also selbst wenn das irgendeine Massenanfertigung war, sage ich mal, zum Beispiel die Truppen bei der Völkerschlacht bei Leipzig um 1815, wo sich ja irgendwie zehntausende Soldaten geschlagen haben, die haben alle handgenähte und immer Formen getragen. Mhm. Diese Vorstellung, dass zehntausende Uniformen da rumlaufen und die alle mit der Hand genäht sind, das finde ich einfach unglaublich.
Stimmt, darüber macht man sich wirklich keine Gedanken, ja. Aber genau, das sind ja gleichartige Kleidungsstücke und trotzdem wurde jedes individuell gefertigt, ja, mit der Hand genäht. Ja. Und wir sind heutzutage oft zu faul, einen Saum mit der Hand anzunähen und rattern mit der Nähmaschine drüber. Ja. Ne? Das ist echt, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Und dann ist tatsächlich, selbst wenn man treten muss, die Nähmaschine eine große Errungenschaft, weil eine Naht einfach ungleich viel schneller geht. Und trotzdem ist die Nähmaschine ja auch immer noch mit den Menschen verbunden. Also es ist ja auch heute noch nicht so, dass das ganz automatisiert läuft, oder? Die meisten Sachen werden noch in Kombination mit Mensch und Maschine genäht, so wie das vom Prinzip her damals erfunden wurde. Wann war das nochmal?
1850 war die Nähmaschine vollkommen etabliert, würde ich sagen.
Ist noch gar nicht so lang her, ne?
Nee, und das war dann schon auch das Nähmaschinenmodell, was wir heute eigentlich immer noch haben. Also mit zwei Fäden, einer auf so einer Spulenkapsel und einer von oben und einer Nadel, die an der Spitze ein Öhr hat. Also vorher gab es diverse andere Versuche mit anderen Nadeltypen oder mit Kettenstich und mit Schiffchen statt Spule und sowas. Es gab so ein paar verschiedene Entwicklungslinien, aber so 1850 war die Technologie so ähnlich wie das, was heute auch in einer einfachen Nähmaschine verbaut ist.
Und das ist dann auch das, was wir als industriell gefertigte Kleidung verstehen, dass dann auf einmal größere Arbeitsstätten eingerichtet wurden, wo eben Kleidung hergestellt wurde, oder?
Ja, im Prinzip ja, wobei es da ganz interessante Unterschiede gibt. In den USA war das tatsächlich so, dass dann sehr schnell Fabriken entstanden, also wo dann in solchen Maschinensälen irgendwie Dutzende bis Hunderte, meistens junge Frauen gesessen haben und genäht haben. In Berlin war das ein bisschen anders, da können wir ja vielleicht nachher auch nochmal zukommen. Und meistens war es auch so, dass sich diese Nähfabriken, sage ich mal, so in der Nähe von Textilfabriken angesiedelt haben. Also das war oft dann in einer Region, dass es da eine Weberei gab, eine große, und dass dann in der Umgebung davon Nähereien entstanden sind, die dann das Material vernäht haben.
Mhm. Naja, was ich meine ist, es ist nicht irgendwie so, wie wir uns das jetzt heute manchmal sehen, wir so Bilder von Fabriken, wo kaum noch Menschen sind oder sowas, sondern da saßen tatsächlich noch sehr viele Menschen und haben dann genäht. Aber sie haben eben diesen Prozess der Arbeitsteilung gehabt, dass sie halt immer nur noch eine bestimmte Naht genäht haben und es dann weitergegeben haben oder ja, nur den Ärmel eingenäht haben, ne? Und der Nächste machte dann irgendwie den Saum oder sowas, ne? Das ja, war, glaube genau, ich, das Prinzip der industriellen Fertigung, dass eben die Arbeit in Schritte zerlegt wurde und dann so eine starke Spezialisierung stattfand, dass dann eben im Akkord gearbeitet werden konnte.
Ja, genau. Aber das ist im Grunde auch so, dass es sich bis heute diese Arbeitsteilung in der Textilindustrie nicht groß geändert hat. Also in Asien ist im Grunde das gleiche Prinzip wie Mitte des 19. Jahrhunderts, teilweise auch unter den gleichen Arbeitsbedingungen wie Mitte des 19. Jahrhunderts, halt zum Beispiel in den USA. Und es ist eben nicht so wie in der Autoindustrie, das war, was du vorhin meintest, ist kaum ein Mensch in der Fabrik, dass da irgendwelche Roboterarme dann irgendwas machen und vielleicht auch nur die Kleidungsstücke von einer Station zur anderen weiterreichen. Das geht alles nicht. Also es ist wirklich menschliche Arbeit, die so ein Kleidungsstück trotz allem von A bis Z näht. Also es gibt keine Maschinen, denen man irgendwie was vorlegen kann oder wo man es irgendwie, weiß nicht, so reinführen kann und hinten kommt irgendein Arbeitsschritt fertig raus. Es ist immer so, dass das Menschen in die Hand nehmen und unter die Nadel legen und den Stoff steuern und den Anfang und das Ende verriegeln oder
das ist total spannend, ne? Ich habe gerade überlegt, als du so erzählt hast, ob das daran liegt, dass das so eine Männer- und Frauenbranche ist oder ob beim Auto die Teile schwerer sind, ne? Also dass die Roboter auch eingesetzt werden, weil dann so eine Kühlerhaube irgendwie mehr wiegt als ein Hosenbein oder sowas. Aber dann habe ich gedacht, na ja, gut, also zum Beispiel so ein Ärmel einzunähen, dieses dreidimensionale Ding, ne? Also diese zweidimensionalen Stoffe dann in diese Dreidimensionalität zu bringen, ist möglicherweise für eine Maschine tatsächlich nicht ganz einfach. Oder wenn, dann müsste es vielleicht geklebt werden oder sowas. Ne? Also auch ganz andere Techniken entwickelt werden, wie das überhaupt dann zusammengebaut wird. Oder dass es vielleicht so wie bei diesen Strickmaschinen dann so in einem Stück gestrickt wird oder sowas. Ne?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe, wieso diese Automatisierung in der Textilindustrie einfach noch nicht so stattgefunden hat. Also einmal, wie du gesagt hast, mit dem Material, was sich ja auch in sich bewegt, was sich ausdehnen kann oder was man auch zusammendrücken kann und was unheimlich flexibel ist, das ist schwierig dafür, Roboter zu konstruieren, die das machen können. Also der Mensch, der dann da dran sitzt und das in die Hand nimmt und das Material spürt, ist da einfach jede Maschine erstmal überlegen. Das ist natürlich ein Faktor. Ich glaube aber, der zweite und entscheidende Faktor ist einfach, dass die Margen in der Textilindustrie relativ gering sind auf Seite der Arbeiterschaft. Also sprich, wer da arbeitet, verdient so gut wie nichts. Und das ist auf jeden Fall immer billiger als irgendwelche hochtechnologisierten, digital gesteuerten Roboter mit lauter Sensoren zu konstruieren, die Ärmel einsetzen können. Also es wäre eine unglaubliche Investition in diese Maschinen nötig. Und wenn man so ein Arbeitsheer hat, was man für wenig Geld beschäftigen kann, lohnt sich das einfach nicht.
Genau, also solange es noch die billigen Arbeitskräfte gibt, solange wir globalisiert arbeiten und solche Arbeiten auslagern können, auch solche Zustände, wie wir das ja vorhin schon angedeutet haben, dass dann da die ja, der Arbeitsschutz vielleicht nicht immer gegeben ist oder Leute aus anderen Regionen kommen und dann da wohnen und unter der Nähmaschine schlafen, was man so alles so zum Teil so hört. Mhm. Solange es das gibt, ist wahrscheinlich der Anreiz klein, Geld in die Hand zu nehmen und Alternativen dafür zu entwickeln. Das ist ja bitter, aber wahr wahrscheinlich, ja.
Ja.
Mhm. Und gab es da, also heute ist es ja so, dass diese Herstellung eben in bestimmten Ländern stattfindet, wo eben die Arbeitslöhne so niedrig sind. Gab es denn auch schon früher eine Spezialisierung von verschiedenen Ländern oder wurde einfach dann in jedem Land nach dem Motto, Nähmaschine haben wir jetzt in Frankreich und haben wir in Deutschland und haben wir in Australien und haben wir in Afrika oder was weiß ich. Also gab es das überall oder gab es da so spezielle Länder, wo dann mehr passierte, weil die irgendwas konnten oder gemacht haben oder wie auch immer?
Ich glaube, grundsätzlich war die Produktion wesentlich regionaler. Also in Fabriken in Nordamerika wurde dann für den amerikanischen Markt genäht und in Südamerika gab es auch Fabriken für die jeweiligen Märkte in den Ländern.
Oder also bei uns eben auch. Also dass man sagt, ja, so rund um Augsburg zum Beispiel war so eine Textilindustrie, wo dann eben auch gewebt wurde und so weiter. Und da wurde dann auch genäht. Oder
genau, das war relativ regional organisiert erstmal. Also, Moment, jetzt habe ich gerade kurz noch was im Kopf gehabt, was ich sagen wollte. Mach einfach weiter.
okay, das passiert. Das ist aber das Schöne beim Gespräch oder das manchmal auch das Störende, dass man sozusagen die eine will in die eine Richtung, die andere will in die andere Richtung. Genau, also mich hatte das einfach interessiert, weil wir ja in der vergangenen Folge davon gesprochen haben, dass es so eine Spezialisierung auf Materialien gab, was wo wächst. Ne?
Ja.
Und weil man ja auch weiß, dass es eben diese Handelsbeziehungen gab, dass zum Beispiel aus China oder Asien irgendwie die schöne Seide kam und woanders gab sie halt nicht, ne? weil da eben nicht so, dass diese Raupen und so viel waren, ob es eben auch dann nach der Erfindung der Nähmaschine eben Länder gab, wo das eben besonders gemacht wurde. Und da war jetzt erstmal deine Antwort, nö, hat eigentlich jedes Land erstmal für sich organisiert.
Ja, genau. Also es gibt dann in der Entwicklung so ein paar Länder, die da ein bisschen vorne dran waren, also die dann schon einen größeren Konfektionssektor hatten als andere. Also zum Beispiel war es in Europa so, dass Frankreich immer noch relativ viel Schneiderei hatte, während Deutschland halt so ein Vorreiter in der Konfektion war. Und besonders relativ schnell ausgebaut war die Konfektion in den USA. Das kam auch so ein bisschen durch die Struktur des Landes, weil es relativ früh auch Versandhandel zum Beispiel gab, sehr ausgefeilt und auch sehr viele Kaufhausketten, die dann die ganzen kleineren Landstädtchen mit Waren versorgt haben. Da gab es dann im Grunde diese Vertriebsstrukturen, die es anboten, dass man von einem Artikel, also von einem Kleidungsstück gleich ein paar hundert Stück herstellt und die dann im ganzen Land verkauft.
Das liebe ich ja, solche Sachen, solche Geschichten, weil man sieht wieder, wie alles mit allen zusammenhängt, ne? Also,
ja,
die bauen sozusagen, die verändern den Vertrieb, also die Läden, die Ladenstruktur, die Art des Einkaufens und dann entsteht im ganz anderen Sektor was ganz anderes daraus. So, das finde ich echt toll. Ja.
Ja.
USA ist ein spannendes Stichwort. Da weißt du ja noch viel mehr darüber. Das weiß ich ja, denn ich kenne ja auch deine Bücher. Und vielleicht magst du in der Richtung noch ein bisschen was erzählen, Constanze, oder?
Ja, USA ist insofern interessant, weil sich in New York gleich relativ früh ein großes Zentrum der Konfektionsindustrie etabliert hat. Da gibt es heute noch ein Stadtviertel, wo es auch Massen von Stoffgeschäften gibt. Also wer Project Runway öfter mal gesehen hat, kennt vielleicht Mood Fabrics. Das ist so ein riesiges Stoffkaufhaus, ein Traum wahrscheinlich, da mal hinzukommen, wo es auf 6 oder 7 Etagen Stoffe gibt, also eine unglaubliche Breite. Und das interessiert mich als Stoffliebhaberin natürlich besonders. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffe, dahin zu reisen, aber mal schauen.
Ich bin ja gar nicht so ein Amerika-Fan. Mich reizt das gar nicht. Oder bis vor wenigen Sekunden reizte mich das Reiseziel Amerika überhaupt nicht. Aber jetzt.
Ja, ich würde auch nur wegen dem New Yorker Garment District jetzt im Moment in die USA fahren wollen, tatsächlich.
Okay, also das gab es da schon länger, hast du aber gesagt.
Ja, genau. Also, und jetzt gibt es halt noch die Überreste davon. Und um 1900 war das also schon wirklich sehr hoch entwickelt. Da gab es auch ganz spezialisierte Fabriken. Damals gab es tatsächlich auch schon die ersten Fabrikunglücke. Also man kann eigentlich sagen, dass diese Arbeitsbedingungen und auch ja, also auch so Arbeitskatastrophen, wie man sie heutzutage eher aus Asien kennt, dass sich das vorher alles schon in den USA abgespielt hatte. Und es gibt da ein ziemlich bekanntes Unglück, das war 1911 in einer Blusenfabrik, die Feuer gefangen hat, wo dann die Notausgänge verschlossen waren, wo die Leute nicht rauskommen und wo fast 150, vor allem junge Frauen aus Einwandererfamilien, umgekommen sind, was dann auch dazu geführt hat, dass es gewerkschaftliche Organisationen gab und dass Arbeitsschutzgesetze geändert wurden, dass was gegen Kinderarbeit getan wurde. Und ich finde es unheimlich interessant, aber auch bedrückend, dass es diese Probleme im Grunde schon seit über 100 Jahren gibt. Ja. Damals halt in New York, jetzt haben wir das ausgelagert.
Ja, und noch immer keine Lösung sozusagen dafür.
Ja, genau.
Ne? Also das, man hat da irgendwie nicht wirklich viel draus gelernt.
Ja, also das ist eigentlich ein Armutszeugnis, wollte ich aber jetzt trotzdem in dieser Folge mal erwähnen. Und ja, ich habe mich mit der New Yorker Bekleidungsindustrie um 1900 und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein bisschen intensiver beschäftigt, weil ich ja das Buch von Elizabeth Horse übersetzt habe, Zur Hölle mit der Mode heißt es auf Deutsch.
Sie war
eine Modedesignerin, die in den 20er Jahren erst in Paris war und dann in den 30ern in New York ihre eigene Firma hatte, und sie hat auch immer versucht, mit der Konfektion zusammenzuarbeiten, also für die Konfektion Entwürfe zu machen, und hatte dann da auch schon das Problem, dass das nicht immer so umgesetzt wurde, wie sie als Künstlerin sich das vorgestellt hat. Aber sie hat in ihrem Buch auch sehr viel Einblicke gegeben, wie diese Industrie organisiert war, wie da eben auch auf dem Rücken von Designern und Beschäftigten einfach nur Masse produziert wurde und es egal war, ob das jemandem passt oder ob das Material hochwertig ist.
Na, weil ja auch so eine Trennung besteht, ne? Also wenn ich jetzt zur Schneiderei um die Ecke gehe und was in Auftrag gebe und das passt nicht, je nach Charakter vielleicht der Kundin, beschwert sie sich oder geht enttäuscht nach Hause und kommt nie wieder und erzählt dann aber der gesamten Nachbarschaft, das war ja ein totaler Mist, den ich da angedreht bekommen habe. Ja. Aber wenn eben diejenigen, die die Kleidung tragen, diejenigen, die sie machen oder entwerfen, gar nicht kennen, ja, da nimmt man, was man kriegt, ne? Also da ist einfach eine total große Kluft zwischen eben denjenigen, die das Ergebnis in der Hand haben, und diejenigen, die dafür zuständig sind, dass es gemacht wird oder wie es gemacht wird. Und andersherum finde ich, seitdem ich nähe, dass ich vorher als Kundin wahnsinnig bescheiden war und einfach genommen habe, was ich bekommen hatte, ne?
Ja, also. Ja. Es bleibt einem ja auch nicht viel anderes übrig. Aber die Beobachtung ist auch was, was Horse schreibt. Sie hat das dann auch tatsächlich erlebt, dass sie bei einem Konfektionär Kleider entworfen hat, der das dann produziert hat. Und das war dann ein Material, was nach dreimal Waschen zerfallen ist. Mhm. Also wohl so eine neuartige Viskose damals, die nicht so richtig waschbar war. Und sie hat sich dann beschwert und fand das natürlich eine Katastrophe, weil sie ja einen Anspruch an ihre Arbeit hat. Und der Konfektionär hat ihr ganz cool vorgerechnet, naja, wir haben jetzt irgendwie 2000 Kleider davon verkauft, und wenn da jetzt vielleicht so 200 Leute das reklamieren, die kriegen das dann irgendwie das Geld zurück, und das lohnt sich für uns trotzdem. Weil die meisten werden es halt waschen, wegwerfen und nicht mehr drüber reden, weil es natürlich Mühe macht, sich dann
Und jetzt reden wir ja nicht von 2020, sondern tatsächlich von 100 Jahren davor, ne? Oder fast 100 Jahren
davor. Genau, oder 90 Jahren davor, ja.
Das ist echt irre, ja. Ich meine, ich glaube schon, dass es in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt oder in den letzten Jahrzehnten ein wenig noch zugenommen hat, dieses Schnelllebigkeit im Umgang mit den Kleidern. Aber es ist tatsächlich schon so in mehreren Generationen da, ne? Also umso klarer ist es, wie wenig uns das bewusst ist oder wie wenig uns das komisch vorkommt, worüber wir ja auch schon mal in der letzten Episode gesprochen haben, ne?
Das ist halt auch ein eingelerntes Verhalten, dass man nicht mehr damit rechnet, dass Sachen sehr lange halten. Also man ist ja meistens schon zufrieden, wenn man irgendwas 5-6 Jahre benutzen kann.
Ja. Ja, ich hatte das auch schon ein bisschen länger her, aber da kam mein Kind eben mit kaputten Socken. Und ja, Mama, was mache ich denn jetzt? Ne? Da kommt immer der Zeh durch. Na, soll ich hier, schmeiß weg. Und Ich habe dann hinterher, bin ich auch darüber gestolpert, weil das eigentlich total komisch ist. Ja, so. Immerhin war es bei den Socken dann so, dass wir einen aufgehoben haben, ne, und gehofft haben, dass er noch zu einem anderen, dass es in der Farbe noch einen gibt, der dann passt, so, ne. Aber ja, also meine Mutter hat noch Socken gestopft, aber auch nicht so viel. Also ich glaube, die hat es dann auch immer im Korb liegen gehabt, so mache ich irgendwann, und dann hat sie es doch nicht mehr gemacht, so, ne. Aber solche Sachen sind ja total aus der Mode gekommen oder dann so exaltiert jetzt wieder in Mode, ne, nach der Mode. Und jetzt sticken wir noch ein Blümchen drauf und zeigen, dass wir es gestopft haben. Ja,
den Trend finde ich tatsächlich in der alltäglichen Umsetzung auch ein bisschen schwierig. Das sieht im Internet, also oder auf Instagram immer so toll aus, wenn ein löchriger Pullover dann in einer ganz anderen Farbe gestopft wurde oder da dann lauter bunte Punkte drauf sind oder sowas. Ich glaube, das ist wirklich sowas, was auf Instagram am besten wirkt und an der Person, ich weiß nicht. Also wenn ich das versuche, sieht das immer nicht so aus, dass ich denke, ich ziehe es dann nochmal an.
Und dabei kannst du das noch viel besser als ich. Aber naja, gut. Vielleicht war das damals auch so normal, dass man mal solche geflickten Stellen hatte und hat das gar nicht irgendwie zur Kenntnis genommen. Und für uns ist es so extrem unnormal, dass es auch da wieder eine Veränderung der Sehgewohnheiten braucht. Aber kommen wir nochmal zurück zur Bekleidungsproduktion, wo wir ja eben waren. Also wir waren in Amerika, du hast dich damit intensiver beschäftigt, eben im Zusammenhang mit der Übersetzung von Zur Hölle mit der Mode. Das verlinken wir dann auch nochmal in den Shownotes, damit ihr wisst, von was wir sprechen. Das ist ein spannendes Buch, was ich allen Bekleidungsinteressierten auf jeden Fall empfehlen kann. Noch mehr zu Amerika oder wollen wir nach Europa gehen?
Ja, in Amerika ist insofern interessant, dass die gewerkschaftliche Organisation der Textilarbeiterin da auch ihren Anfang genommen hat. Mhm. Also wie gesagt, solche größeren Unglücke haben das dann auch sehr befördert. Und es ist bei Horst dann in Zur Hölle mit der Mode auch recht interessant. Sie hat dann auch Begegnungen damit, dass Fabrikanten zunächst in New York halt ohne Gewerkschaft produzieren und dann, wenn ihre Belegschaft organisiert ist auf einmal und ihre Rechte einfordert, dann zieht man halt in den nächsten Bundesstaat und in den nächsten Bundesstaat und in den nächsten Bundesstaat. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die sich auch nach Horst, also nach dem Zeitpunkt, den Zur Hölle mit der Mode abdeckt, in den 40er, 50er, 60er Jahren noch weiter fortgesetzt hat. Da war es dann so, dass diese ganzen Textilbetriebe in die Südstaaten der USA gezogen sind. Erstmal, da wurden dann, also da gab es ja dann auch Baumwolle, also war dann auch wieder kurzer Weg. Da gab es dann Jeans, die ganzen Jeansfabriken, und in den 70er Jahren ging das dann halt nach China.
Genau. Und dann war der Umzug noch ein bisschen weiter, eben auf den anderen Kontinent und damit auch noch mehr aus den Augen, aus dem Blick, oder wie sagt man?
Ja sowas, aus dem Sinn.
Aus dem Sinn, genau.
Ja, aber wir können im Vergleich dazu mal über Berlin sprechen. Das war nämlich auch so ein Zentrum der Konfektionsindustrie in Europa. Da ist die Geschichte ein bisschen anders. Da ist die Konfektion aus der Uniformschneiderei hervorgegangen. Also vor allem in Preußen, weil man da ja viele gleichartige Kleidungsstücke brauchte. Und da gab es dann in Forst und in Guben gleich Wollkämmereien und Webereien und dann eben gleich die Uniformproduktion daneben quasi. Und was dich besonders interessieren wird, damit ist dann auch die Konfektionsgröße ins Leben getreten, weil man zuerst bei den Uniformen die Leute ausgemessen hat und dann so ein paar passende Größen auf Lager hatte, irgendwie abgestuft, wo dann irgendein Teil dann diesem Menschen passen musste, den man da vor sich hatte.
Ich finde, das ist total plausibel, weil vorher, wo die Kleidung eben im privaten Haushalt entstanden ist, und was wir ja auch schon gesagt haben, da war es eigentlich immer Maßkonfektion, weil für einen speziellen Menschen, den man eben kannte, etwas produziert wurde, finde ich das total plausibel zu sagen, dass es im Militär passierte, weil da ja auch erstmal die Idee kommt, dass es was Gleichförmiges ist. Also dass die ja genau deswegen die Uniform tragen, damit der Mensch dahinter verschwindet.
Genau, damit es keine Individuen mehr sind.
Genau, und damit eben die Idee aufkam, alle tragen das Gleiche, während ich mir vorstellen kann, dass zwar vorher vielleicht aus finanziellen Gründen man ungefähr den gleichen Sack als Arbeitskleidung hatte, aber ja immer dann, wenn jemand mehr Geld hatte, wurde das ja dann individualisiert. Wir sprachen ja auch schon über die Putzmacherin zum Beispiel, ne? Dann hier noch ein Blümchen und da noch eine Rüschchen und so weiter. Ja. Das heißt, das war ja absolut erstrebenswert, was Individuelles zu haben und was besonders Schönes, wenn man es sich leisten konnte. Mhm. Und das Militär ist ja genau das Gegenteil davon. Also absolut logischer Gedanke, dass da die Konfektionsgrößen herkommen, weil die sollen zwar alle gleich aussehen, von Weitem sozusagen, aber natürlich gibt es dann auch die Großen und die Kleinen und die Dicken und die Dünnen.
Mhm. Ja, genau.
Ja, das habe ich auch noch nicht gewusst. Wir haben ja, viele von euch, die jetzt hier draußen auch zuhören, haben ja wahrscheinlich auch diesen Burda-Film gesehen, den es vor einer Zeit lang im Fernsehen gab, wo dann eben gezeigt wurde, wie die Anne Burda eben diese Modezeitschrift dann in Deutschland so groß gemacht hat und wo es dann auch so eine Szene gab, wo ganz viele Frauen vermessen wurden, um eben diese Konfektionsgrößen für das Heft zu erstellen. Ich habe das auch nie so ganz in Frage gestellt, wo das vorher war. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das irgendwelche Bekleidungsfirmen waren, die das mal gemacht haben, weil ja das eben auch weltweit nicht das Gleiche ist. Also weil es ja so viele verschiedene Größensysteme gibt. Und da bin ich davon ausgegangen, dass das halt sozusagen privatwirtschaftlich entstanden ist, eben in größeren Fabriken, wo eben für mehr gearbeitet wurde. Aber wie wenn du es jetzt so erzählst, finde ich es total plausibel, dass das aus diesem Militärbereich
kommt. Ja, auf jeden Fall für die Herrenkleidung. Ich glaube, für die Damenkleidung wurden dann tatsächlich auch Messungen gemacht. Da hatte dann auch eine größere Konfektionsfirma jeweils auch ihre eigenen, ja, ein bisschen ihre eigenen Maße. Die Konfektionsgrößen wurden dann erst mit Sternen in verschiedenen Farben bezeichnet. Mhm. Also man war dann entweder ein Blaustern oder ein Rotstern oder ein
Weißstern. Das finde ich aber ganz charmant.
Ja. Und später kamen dann erst die Nummern.
Ja, weil mit diesen Nummern ist ja immer dieser Mist verbunden, dass wir diese Zahlen so schnell in irgendwelche Bewertungsmuster einsortieren und da eben nicht sagen, mehr ist mehr, sondern irgendwie je kleiner die Nummer ist, umso erstrebenswerter ist das ja in unserem System, wie wir Körper bewerten. Und das sind sowas wie so Farben tatsächlich einfach viel neutraler.
Ja, ja, das finde ich gerade einen ganz interessanten Gedanken. Wenn man diese Zahlen, wo dann je kleiner, je besser ist, wenn man das abschaffen könnte und wieder mit Farben das irgendwie kodieren würde, ob dann tatsächlich dieser Bewertungsaspekt wegfallen würde. Zumindest am Anfang, weil das nicht verdrahtet ist bei uns.
Ja, ich hatte am Anfang, als wir mit den Schnittmustern begonnen, hatte überlegt, ob wir Buchstaben nehmen, also einfach A, B, C, D, E. Weil
das hat ja auch wieder eine Hierarchie von A nach Z.
Genau, also klar, sozusagen, hey, ich stehe an der Spitze des Alphabets, ich bin Siegerin so ungefähr. Mhm. Ne? Ich hatte auch überlegt, ob wir es umdrehen, ne? Also ob wir tatsächlich die größte Größe A nennen und dann unterzählen und so. Das hatte ich überlegt, auf die Farben bin ich tatsächlich nicht gekommen, weil das war nämlich tatsächlich auch so eine Idee von mir gewesen, diesen Bewertungsaspekt aus den Zahlen rauszunehmen, weil letztendlich ist es ja egal, ob wir unser deutsches Größenschema haben, was dann in den 30er, 40er, 50er Größen ist oder ob das jetzt das amerikanische ist, was dann einstellig anfängt und dann zweistellig wird oder sowas. Und selbst wenn wir diese Buchstaben haben wie S, M, L und XL, wo das ja heutzutage dann ganz viele X auf einmal gibt, es steckt dieser Gedanke eben immer drin, ne, mit diesem Zählen. Ja,
ja. Ja.
Ah, schön, dass das mit diesen Sternen war. Ich kann mir schon vorstellen, der Stern hat dann auch nicht immer so funktioniert. Und vielleicht war es ja auch schwer zu merken, ne, dass man sozusagen gesagt hat, ah, die Kleinen tragen alle die mit dem roten Stern oder sowas. Ja. Also vielleicht ist es auch für den Handel und die Herstellung und so weiter praktikabler, mit diesem Zahlensystem zu arbeiten. Aber dass wir Frauen oder dass viele Frauen sich dann so stark damit identifizieren, ist etwas, an dessen Abschärfung ich ja sehr stark arbeite, weil ich das nicht gesund finde. Okay, aber wie gesagt, die Konfektionsgrößen sind im Militär für die Herrenkonfektion entstanden, wo es eben industriell gefertigte Kleidung in Masse auf einmal gab. Und aber im Hinterkopf immer, ne, industriell heißt trotzdem, da sitzen Menschen, die das eben mit Maschinen fertigen. So war es in Deutschland, sagst du, in Berlin.
Ja, genau. Und da gab es dann gerade für Damen auch erstmal Kleidungsstücke wie Mäntel zum Beispiel, die so um 1860 ja mehr sowas wie so ein Cape mit Ärmeln waren, also auch relativ formlos, wo es auf Größen auch erstmal noch nicht so richtig ankam. Mhm. Und in Berlin war das ganz spannend, dass man hatte nicht dieses Fabriksystem, also dass irgendwie junge Frauen dann zu einem Arbeitsort gegangen sind und dann in großen Sälen genäht haben, sondern das war so eine Art Verlagssystem. Das heißt, es gab praktisch das Zentrum der Konfektion am Hausvogteiplatz, wo die ganzen Firmen saßen. Da wurden Muster genäht und da wurde dann zugeschnitten. Und dann gab es praktisch Subunternehmer, die dort hingekommen sind, die dann die zugeschnittenen Teile, also Stoff und Material, also Knöpfe, kurz waren alles für 100 Blusen oder für 100 Mäntel an sich genommen haben und das dann in ihren eigenen Räumen, also manchmal in so kleineren Fabriken, aber manchmal auch tatsächlich in Heimarbeit haben nähen lassen.
Ah ja.
Das war wohl ein unglaublicher Industriezweig auch in Berlin, also wohl die zweitgrößte Industrie nach der Schwerindustrie. Und es waren ganz viele Frauen, die dann auch in kleinen Grüppchen, also so zu viert oder zu zehnt, in Wohnungen, wo dann auch gewohnt wurde, genäht haben. Und die fertigen Sachen dann wieder abgeliefert haben. Bei diesem
Subunternehmer. Da funktioniert das natürlich mit der gewerkschaftlichen Organisation nicht mehr so gut, ne? Wenn sie alle so vereinzelt irgendwo sitzen.
Genau.
Kannst du sie natürlich, sind es ja so, wahrscheinlich auch eher so Subunternehmerinnen, ne? Und nicht Angestellte oder so, ne?
Und ja, genau. Und die nach Stückzahl bezahlt wurden, also quasi Akkord und dann auch zum Teil Tag und Nacht genäht haben, um einfach einen gewissen Verdienst dabei rauszuholen.
Ja.
Aber ich finde das recht interessant, dass es diese Großindustrie, also diese fabrikmäßige Fertigung in Berlin nicht so gab.
Ja. Ja, finde ich auch spannend, dass sich das so unterschiedlich entwickelt hat. Wobei ich glaube, dass diese Art der Fertigung, was du so beschreibst, es auch noch in anderen Branchen gibt. Also zuletzt hat man ja dann noch sowas gehört von wegen, dass irgendwelche Kugelschreiber so im Familienbetrieb zusammengeschraubt wurden oder sowas. Also so als Zuverdienst.
Ja.
So,
ja. Ne?
Also dieses Modell hat sich dann ja schon auch noch eine Weile gehalten, wenn vielleicht nicht sozusagen als Hauptverdienst, sondern als Zuverdienst noch mehr so. Und ich kenne tatsächlich eben auch kleinere Labels, die im Prinzip genauso produzieren. Also die ja dann überlegt haben, ob sie in Fernost produzieren und das dann zu kompliziert ist für so ein kleines Label irgendwie, dann da immer hinzufahren und so weiter und so fort. Und die dann eher regional, so in der Umgebung, in den Vororten oder im Speckgürtel sozusagen was suchen. Und da sind dann so kleinere Fabrikationsstätten mit mehreren Leuten, die das dann produzieren. Also das hat sich tatsächlich auch bis heute noch so gehalten. So, wenn nicht eben in Fernost produziert wurde.
Ja, ja.
Ja, aber es ist teuer. Und immer dann, wenn es dann dieses Made in Germany hat, dann ist das eben auch einer der Gründe, warum kleine Modelabel einfach teuer sind, ne? Weil sie das in Deutschland produzieren lassen und eben dann gar nicht diese vergleichbaren Einkaufspreise haben, wie das eben wäre, wenn es in Fernost ist. Was ja total absurd ist, wenn man bedenkt, wie weite Reisen dann die Materialien unternehmen und die Kleidungsstücke und die ganzen Waren, die wir da globalisiert einkaufen. Dass das trotzdem billiger ist, ist ja schon auch irgendwie total krank.
Ja, und was passiert, wenn mal der Suezkanal durch ein querstecken des Schiff blockiert ist? Dann kommt alles Mögliche nicht an und sowas.
Ja, ja, genau. Ja, und wir merken auf einmal so, hups, wir sind ja abhängig.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, in der Tat. Aber so ist das heutzutage organisiert. Und so, was du auch vorhin beschrieben hast, dass das in Amerika von Staat zu Staat gewandert ist, ist eben viele Produktionsbedingungen tatsächlich eben von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent gewandert, wo das eben möglich die Bedingungen waren, unter denen das irgendwie so ging. Und So ist das eben heute. Und ich hatte das mal gelesen von einer Jeans, von der Jeans-Herstellung wurde das mal aufgeschlüsselt. Diese Jeans ist im Prinzip einmal durch die ganze Welt gereist. Also während irgendwie der Baumwollstoff dann, die Baumwolle vielleicht aus Amerika kam und dann aber verarbeitet wurde in Land XY und dann in dem nächsten Land wurde das dann der Stoff zugeschnitten und dann wurde es irgendwo genäht und dann gab es nochmal ein anderes Land, wo dann hinterher wieder diese Löcher reingemacht wurden oder diese Bleichungen gemacht wurden. Ne? So, das fand ich total absurd, ja, dass diese Jeans, bevor sie in den Laden oder an den Menschen kommt, so viele Stationen durchmacht. Okay, das kann ich noch verstehen, wenn der Arbeitsprozess so ist, aber dass sie da wirklich um die Welt reist und dass sich das immer noch rentieren kann. Ja, also dass trotz dieser Transportgeschichten und dass so viele Leute dran beteiligt sind, dass das dann immer noch sich rentiert und trotzdem ja in den Läden nicht unbezahlbar ist. Wir sehen ja, wie viele Jeans auf der Straße rumlaufen. Ne? Also das ist ja und kein Luxusprodukt.
Ne? Ja, genau. Und man kann ja auch nicht sagen, dass die Lösung jetzt sein muss, dass alle Kleidung nur noch regional hergestellt werden soll. Denn der Fall ist ja schon ein bisschen komplexer, weil andererseits bietet natürlich die Produktion von Kleidung in asiatischen Ländern auch eine Verdienstmöglichkeit. Und eigentlich müsste man jetzt nicht versuchen, diese Bekleidungsimporte vollkommen abzuschaffen, sondern einfach dafür sorgen, dass die Leute, die dort arbeiten, davon leben können und bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Und
ja, sind ja nicht nur die Leute, sondern es ist ja so, ich habe das bei dieser Jeans damals so gelesen, dass vor allen Dingen diese Chemikalien, die auch eingesetzt werden, um zum Beispiel dieses Abnutzungserscheinung zu bekommen oder diese Falten, diese dauerhaften Falten, die sind in Deutschland verboten. Oder sie müssten mit viel höheren Schutzausrüstungen angewendet werden. Und man wandert dann eben aus, weil das bei uns verboten ist. Und wie es den anderen Leuten dann da geht, dass sie dann krank werden oder dran sterben, das ist dann sozusagen egal. Ja,
ja. Genau. Und das wäre eigentlich der Punkt, an dem man ansetzen müsste, weil man weiß ja auch aus diesen Übersichten, dass im Grunde der Lohn der Menschen, die da an so einem Kleidungsstück arbeiten, dass das nur einen ganz, ganz geringen Teil des Warenpreises dann letztendlich bei uns ausmacht. Es gibt immer diese Rechnung, wenn man ein T-Shirt praktisch so herstellen würde, dass die Leute, die dran arbeiten, vernünftig verdienen und man die Umwelt nicht verseucht, dass das im Grunde nur so ein paar Cent sind, die das, also unter einem Euro, die es dann im Grunde in der Produktion mehr kostet. Und das müsste ja machbar sein.
Ja, wenn man es will, ne?
Wenn man es will,
und genau. Wenn die Nachfrage da ist, die eben ein gewisses Bewusstsein dafür hat, zu sagen, ich bin jetzt bereit, diesen Euro oder diese 2 Euro mehr zu bezahlen, um eben ja da was zu verbessern in unserer Welt. So. Und dafür gibt es ja dann eben Marken, die eben dann versprechen, dass sie das freundlicher machen, oder aber auch diese Siegel. Und da ist es aber ja auch so, dass wenn dann irgendwie so ein großes Bekleidungskaufhaus auf einmal jetzt auch überall draufstehen hat, dass sie Biobaumwolle oder sowas hat, so richtig kann ich mir das dann auch nicht vorstellen, dass das jetzt sozusagen der Goldstandard ist, weil wenn ich mir den dazugehörigen Preis angucke und auch dieses insgesamte Art und Weise, wie sozusagen Kleidung in diesen ständig wechselnden Kollektionen und so weiter angeboten wird, dann habe ich dann oft den Eindruck, ich kann da nicht drauf vertrauen, und dieses Bio ist dann nur so ein Etikett, was dann irgendwie vielleicht auch noch einen Kaufanreiz schaffen soll, aber ich kann es ja gar nicht so nachvollziehen, ob das wirklich gut ist. Sondern auf der anderen Seite, wir hatten es bei den Stoffen auch schon mal, nur weil man jetzt einen Markenartikel kauft, irgendwo sehr hochpreisig, ist das ja auch noch nicht die Garantie dafür, dass das irgendwie unter menschenwürdigeren Bedingungen oder mit besseren Chemikalien oder sowas produziert worden ist. Ja.
Ja, genau, das ist gerade das Problem. Mhm. Also was die Siegel betrifft, da gibt es eine ganz gute Seite, wo man das alles nachschlagen kann. Das gibt es übrigens auch als App, also könnte man direkt beim Einkauf, wenn einem so ein Siegel begegnet, auch gucken, was dahinter steckt. Das heißt, die Seite heißt siegelklarheit.de.
Und das schreiben wir auch in die Shownotes, wenn ihr das nochmal. Ja,
da kann man sich also auch eine App runterladen, und da sind sämtliche Textilsiegel, also auch noch für ein paar andere Produktgruppen, aber hauptsächlich Textilsiegel aufgeführt. Und da muss man dann aber tatsächlich auch ein bisschen in die zweite Ebene gehen, also nicht nur die Übersicht anschauen, sondern auch mal bei den einzelnen Siegeln gucken, was das bedeutet, weil es gibt ja im Grunde drei Aspekte, die wichtig sind, also der Arbeitsschutz, die Löhne der Leute, die da arbeiten, der Umweltschutz, also Umweltverschmutzung. Und das ist ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Das ist sowohl in der Baumwollproduktion, also im Anbau selbst, als auch dann später beim Färben, beim Weben, beim Nachbearbeiten. Also gibt's ganz viele Stellschrauben, wo es sich entscheidet, ob das umweltfreundlich ist oder nicht.
Das also ist das, was ich meinte, ne? Also nur weil das möglicherweise die Baumwollpflanze jetzt keinen Dünger bekommen hat.
Und Bio ist, heißt es nicht, dass die Person, die es genäht hat, dann auch einen vernünftigen Lohn bekommen hat und vernünftige Arbeitszeiten hat.
Genau, weil dann doch die Produktion, also von dem Kleidungsstück, genau wie wir ja auch in den vergangenen Episoden geredet haben, ne? Also es fängt tatsächlich mit der Pflanze oder mit der Faser an und die wird dann erst zum Garn und dann wird sie verarbeitet. Und auch diese Verarbeitung hat jetzt dann nochmal so viele Schritte, wie wir jetzt am Beispiel der Jeans eben auch gesehen haben, dass es also nach dem Nähen auch nochmal so umgefärbt wird und solche Sachen, ne? Und dadurch sind da so viele Schritte, wo man dann das, wo ich genau dieses komische Gefühl hatte, ne? Reicht jetzt, wenn da drauf steht Bio, das erfasst ja gar nicht den gesamten Prozess.
Genau. Ja, genau. Mhm. Und das kann man auf der Seite ganz schön nachsehen. Mhm. Da sieht man dann auch, dass diese eigenen Label, die zum Beispiel C&A und H&M sich geben, dass das im Grunde nicht viel auszusagen hat. Das sind dann Selbstverpflichtungen, mhm. dass man bis 2000 sonst wann sagen will, dass man 30% seiner Baumwolle aus Bio-Baumwolle besteht oder sowas.
Also und jetzt darf man aber das Label schon dranhängen, ganz klar.
Ja, genau. Mhm. Und dann, also das hat im Grunde nicht sehr viel zu sagen. Man redet da ja auch von Greenwashing, wenn man sich so ein schickes eigenes Label gibt, um sich nicht irgendwelchen staatlichen externen Kontrollen unterwerfen zu müssen, aber zu signalisieren, wir sind ja total ökologisch und
genau, also so fühlt es sich für mich an, ne, dass es irgendwie Marketing ist und dass es letztendlich mir irgendwie so ein gutes Gefühl geben soll und dann, dass ich eben sozusagen die brave Konsumentin bin, die sagt, ach, ich nehme das T-Shirt doch noch mit. Und das passiert mir ja auch als Näherin, weil das ist ja so absurd, dieser Gedankengang. Ne? Also als Näherin sollte ich ja eigentlich denken, oh Mann, ich weiß, wie lange man an so einem T-Shirt näht. Ja? Auch wenn das wenige Nähte hat, bis der Saum schön ist und so weiter, ne, ist es ja doch eine Weile, bis es gemacht ist, vom Stoff vorwaschen und zuschneiden, Schnittmuster anpassen möglicherweise, bis eben zum fertigen T-Shirt. Und ja, ne, dann sollte ich doch eigentlich wissen, was das alles beinhaltet und sagen, ich zahle dann einen anständigen Preis dafür. Aber dann geht es mir als Konsumentin ja dann doch so, dass ich denke, ne, da hängt so ein T-Shirt, der Preis ist gut, das sieht niedlich aus. Und dann ist da auch noch so, ne, von wegen Biobaumwolle. Ja. Und da schaltet sich irgendwie mein Gehirn aus und ich nehme es dann mit. Ne, wohlwissend eigentlich, dass ja das alles nicht so super ist. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diese Podcast-Staffel machen. Nicht, weil wir die Lösung haben und weil wir die Antworten auf alles haben und sagen, wir wissen jetzt genau, was du machen musst, damit alles gut ist, sondern um eben diesen Entstehungsprozess von Kleidung zu beleuchten, damit man zumindest dann ja wissender ist und bewusster seine Entscheidung treffen kann, auch wenn man wahrscheinlich nicht alles richtig machen kann.
Ja, ich finde, es ist schon ein großer Schritt, wenn man sich selber so beobachten kann und sagen kann, Moment mal, was ist jetzt eigentlich der Kaufanreiz bei mir? Also so wie du gerade sagtest, wenn da jetzt noch so ein Pseudo, möglicherweise pseudo-grünes Siegel dran ist, dann denkst du, ach na ja, dann kann ich das ja doch mal kaufen. Mhm. Auch wenn man vielleicht ahnt, dass es eventuell nicht so viel zu sagen hat. Und wenn man das weiß und sich selber da so beobachten kann, ist das schon mal was wert. Mhm. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man einfach, sag ich mal, die Leute so zwingen soll, jetzt nur noch nach Siegel zu kaufen. Also man muss ja auch realistisch sein, dass man dass viele Familien zum Beispiel größeren Textilbedarf einfach haben, wenn man Kinder hat, die immer mal wieder was Neues brauchen. Da ist es einfach nicht realistisch zu sagen, man kauft jetzt nur noch zertifizierte Kleidung nach Gotts Standard irgendwie.
Nein,
dann
das würde ich auch
das
gar nicht.
X-fache kostet. Das geht einfach nicht. Und deswegen fände ich es halt gut, wenn diese gut produzierte Kleidung, wenn die eben alltäglich werden könnte, so wie bioproduziertes Gemüse im Grunde ja bei uns im Supermarkt auch schon alltäglich ist.
Naja, also ich beobachte mich ja auch in meiner Rolle als Schnittanpassungslehrerin auch, dass ich da ja manchmal, wie sagt man das, Wasser predige und Wein trinke oder umgekehrt. Mit den Sprichwörtern habe ich es irgendwie nicht so. Also, dass ich dann auch ne so einen hohen Maßstab manchmal habe an die Qualität von den Materialien. Aber ganz ehrlich ist das so, ich glaube, ich hätte mich dem Thema Schnittanpassung oder überhaupt Nähen meiner eigenen Kleidung nicht gewidmet, wenn ich nicht auch billiges Material gehabt hätte, um Dinge auszuprobieren.
Ja, genau.
Also, das ist ja so, dass ich dann schon auch oftmals dazu rate, irgendwelche solche Sales mitzunehmen oder sowas, ne, und auch günstige Materialien eben zu kaufen, zu horten, um eben Sachen auszuprobieren, weil ja sonst sagt man ja immer der günstige Nessel, ne, die ungefärbte Baumwolle ist das, wo man die Probestücke draus macht. Das ist aber ja unrealistisch, wenn wir elastische also Kleidungsstücke aus elastischen Stoffen nähen wollen, dann nützt uns ja so ein Nesselprobemodell fast gar nichts. Und dann sage ich natürlich, ja, dann probierst du das halt aus einem günstigen Jersey mit ähnlichen Materialqualitäten und nähst es dann erst aus dem guten Jersey, so, ne? Und insofern hat dann aus sozusagen meiner praktischen Sicht haben dann diese billigen Stoffe, die, ne, also wo wir möglicherweise davon ausgehen können, dass die eben nicht unter den tollsten Bedingungen entstanden sind, auch ihre Berechtigung. Aber ich argumentiere dann immer mit mir sowas wie, wenn das dann mal als Probestück genommen würde, dann nimmt dieser Bedarf ja auch ab. Ne? Also je besser man dann zum Beispiel Schnittmuster anpassen kann, je höher die Erfolgswahrscheinlichkeit ist, dass aus dem selbstgenähten Ding ein Kleidungsstück wird, was Frau gerne trägt, dann wird man wahrscheinlich auch die höherwertigen Materialien wählen und hat dann hoffentlich auch das Glück, dass es langlebiger wird und wir so ein bisschen back to the roots gehen und sagen, genau. Okay, jetzt habe ich eben vielleicht nicht mehr 100 T-Shirts, sondern 4 Lieblings-T-Shirts und die halten dann auch länger und dann vergessen wir mal diese billigen Probestoffe, mit denen ich die Probeshirts genäht habe, weil on the long run, ja, wird es sich dann schon auszahlen. Also das ist dann immer die Hoffnung, die ich dann damit habe.
Ja, wenn das so funktioniert, ist das doch wunderbar. Ich glaube, dass diese sehr hohen Ansprüche, dass man denkt, man darf ab jetzt nichts mehr falsch machen, dass ja, das dazu lernt. Führt, dass man gar nicht mehr anfängt. Das ist ich merk's bei Nähworkshops tatsächlich auch mal. Da sind manchmal Teilnehmerinnen dabei, die irgendwie so hohe Ansprüche an sich haben, dass die auch dann schon vollkommen verkrampft sind, weil man so denkt, es muss jetzt alles perfekt werden. Das kennt man ja vielleicht auch selber von den eigenen Nähprojekten. Also mir geht's immer so, wenn ich denke, also dieses Teil, das wird jetzt aber wirklich richtig perfekt und ich werde hier nicht irgendwo schludern und dann passiert garantiert irgendwas ganz Blödes.
Ja, und bei mir ist es ganz oft so, dass ich das Probeteil viel häufiger anziehe als irgendwie den Streichelstoff, den ich dann für sozusagen als echtes Ding gemacht habe.
Ja.
Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ja, aber es ist ganz oft so, dass ich das nicht vorhersehen kann, was tatsächlich ein Lieblingsstück wird, obwohl ich so viel weiß.
Ja,
also das bewahrt einen nicht dafür.
Noch.
Ja, das ist, aber vielleicht auch das Aufregende beim Nähen, ne? Wenn wir immer genau wissen würden, was dabei rauskommt und das ist so, dann wäre es auch nicht mehr so aufregend.
Ja, und es ist ja immer noch ein Hobby, was man macht, weil es einem Spaß macht und nicht, weil man den Grundbedarf an Kleidungsstücken decken muss, so wie im Mittelalter oder im 19. Jahrhundert, dass man.
Ja, aber.
Also man rutscht da natürlich manchmal rein, dass man sich dann irgendwann wirklich den Grundbedarf auch näht und dann irgendwann anfängt, Unterhosen zu nähen und alles.
Naja, also ich weiß noch, wie ich anfing, Damenbekleidung zu nähen und dann hin und wieder mal irgendwelche Hobbynäherinnen traf, die sagten so im Nebensatz, naja, ich nähe eigentlich fast alles selbst so oder ich habe jeden Tag was Selbstgemachtes ein. Das erschien mir ja immer wie, boah, ja, unerreichbar, ne, wenn man irgendwie an die ersten 3 Röcke gerade genäht hat oder so. Und dann ist es aber doch ja tatsächlich relativ schnell gegangen, so dass ich wirklich Großteil meiner Garderobe selbst nähe, weil dann einfach das für mich nicht mehr attraktiv war, was Gekauftes zu nähen, zu nehmen, was eben schlecht passte und was ja auch viele Hobbynäherinnen berichten, oft auch einfach nicht so gut genäht ist. Ja, also wo dann Nähte aufgehen oder wo Muster nicht zusammenpassen, das ist ja auch ein ganz klassisches Phänomen bei den Hobbynäherinnen, dass wir dann so darauf achten, dass diese Muster zusammenpassen und da uns auch wahnsinnig dran erfreuen können. Was wahrscheinlich eben in dieser Massenkonfektion, wenn dann so stapelweise der Stoff zugeschnitten wird, einfach gar nicht geht.
Ja,
da und ist einfach dieser Anspruch nicht da. Ja, das ist dann egal, ob da irgendwelchen Tierchen der Kopf abgeschnitten wird auf dem Muster so oder Streifen nicht passen. Das wird einfach so zusammengenäht.
Ja, und weil natürlich äußerst stoffsparend gearbeitet wird.
Ja, genau. Ja, Stoff und auch zeitsparend. Ne? Also du würdest ja, wenn du dir da Gedanken drüber machst, also das kenne ich schon auch. Ne? Also wenn ich dann so einen höheren Anspruch an ein Kleidungsstück habe und sage, jetzt muss das aber genau passen vom Muster, das ist einfach, da ist ein bisschen Gehirnschmalz drin. Also nicht nur mehr Stoff, sondern auch Zeit und Gehirnschmalz, um das eben so hinzukriegen, dass dieses Muster so passt. Aber das ist eben auch genau das, was ich dann finde, was eben diese handwerklich hergestellte Kleidung und nichts anderes ist das ja, was wir als Hobbyschneiderin auch machen, was dann eben das auch unterscheidet von dieser Massenkonfektion. Ja? Und wenn ich dann irgendwo in der Öffentlichkeit Leute in Kaufkleidung sehe und dann da so diese Streifen nicht passen oder sowas, ja, dann streichle ich mir so ein bisschen über die Schulter und denke, ja, bei mir, das sieht das anders aus. Und freue mich einfach total daran.
Ja, 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 natürlich. Ja.
Und das ist eben auch einer der Preise der Massenkonfektion. Und der, den ich halt noch deutlicher finde, darauf kommen wir auch noch mal in einer anderen Episode drauf zu sprechen, ist halt eben dieses, dass es nicht besonders gut passt, weil die Leute einfach uns nicht kannten, die das hergestellt haben.
Ja, und das ist der Preis des Selbernähens, dass man fortan immer die nicht passenden Karos und die unheimlich schlecht sitzenden Jacketts überall sieht und das nicht mehr wegkriegt.
Ja, das stimmt. Man kann
nicht
mehr
hingucken. Sich gut überlegen, ob man überhaupt damit anfängt, weil dann hat man auf einmal ein Problem mehr, was es vorher überhaupt nicht gab.
Ja, aber da ist nach meiner Erfahrung gibt es da so eine intensive Phase, wo man also ganz viel darauf guckt und das gibt sich dann auch irgendwann wieder. Also da kommt so eine Altersweisheit.
Ja, okay.
Dass man das tatsächlich dann einfach sagt, ja, ja, das ist halt so, ne? Die können es nicht anders. Ja, aber das kenne ich auch gut, ja, diesen komischen starren Blick, den man dann bekommt, wenn man die Kleidung von anderen anguckt. Ja, und gleichzeitig ist dieser Aspekt, den du eben genannt hast, finde ich total wichtig. Einfach zu sagen, Massenkonfektion und industriell gefertigte Kleidung bedeutet, dass im Prinzip jeder sich Kleidung leisten kann. Ne? Was ja auch erstmal ein guter Aspekt da ist.
Ja, ja, eben. Wir hatten das ja in der vorigen Folge schon, dass ärmere Leute vielfach wirklich nur Gebrauchtkleidung sich leisten konnten, die dann so ein bisschen auch natürlich geändert wurde. Mhm. Aber das war dann natürlich schon sehr, sehr offensichtlich, wer ärmer und wer reicher ist in so einer Gesellschaft.
Ich glaube, das ist heute auch noch offensichtlich. Aber es ist vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, das zu sehen, ne? Ja. Weil es eben nicht abgenutzt ist, sondern vielleicht nur, ja, die Kenner wissen, dass das jetzt kein Original-Designer-Kleidchen ist, sondern...
Ja, aber wenn man jetzt mal von so diesen ganz offensichtlichen Label-Designer-Sachen weggeht, finde ich schon, dass es teilweise schwer ist, den Status von Menschen anhand der Kleidung einzuschätzen, weil es ja jetzt auch die Mode so dahin geht, dass man überall in der Jogginghose hingehen kann und man nicht mehr mit dem zum Autokauf nicht mehr im Anzug geht, sage ich mal. Also ganz egal, ob man sich für den gebrauchten Kleinwagen oder das Oberklasse-Modell interessiert, denke ich mal, dass da Autokäufer tendenziell gleich angezogen sind.
Ja, doch, das stimmt. Also da hat sich tatsächlich sehr viel verändert und der positive Aspekt ist erstmal da. Im Prinzip kann jeder und jede fast alles bekommen. So, ne? Also mit dem Preis, dass es halt nicht für sie gemacht ist und dementsprechend immer Kompromisse gemacht werden müssen bezüglich der Passform, vielleicht, dass die gewünschte Farbe nicht da ist oder was auch immer. Aber es ist erstmal alles da und erschwinglich, was ja eine Teilhabe ermöglicht an unserer Gesellschaft, ne? Und das ist ja durchaus ein positiver Aspekt. Und was wir auch in den letzten Episoden schon mal hatten, diese wahnsinnige Zeit, die investiert wurde, um Kleidung herzustellen, das fällt natürlich auch weg, ne? Also so, klar müssen wir heute auch arbeiten, um die Kleidung dann zu kaufen. Aber wir hatten ja von diesen vielen Stunden geredet, die eben dann erstmal das Garn gesponnen werden musste und dann der Stoff gewebt und dann noch die Kleidung genäht werden muss. Das ist natürlich auch nochmal eine irre Erleichterung, dass eben Kleidung günstiger ist. Und ja, vielleicht ist es ja unser moderner Blick darauf zu sagen, oh Gott, da gibt es aber ganz viele schlimme Nebenaspekte. Ja, statt auch zu würdigen, zu sagen, diese Massenkonfektion hat einfach auch ganz viel Gutes erstmal bewirkt. Ja,
ja, und jetzt, und vor allem muss man ja sagen, dass es vor allem die Arbeit von Frauen im Haushalt ist, die damit erleichtert wurde, weil ja... Das Garnspinnen und das Nähen der nötigsten Haushaltswäsche und diese ganze Wäschepflege, die auch nochmal ein Riesenaufwand war, weil das eben einfach heutzutage nicht mehr so nötig ist.
Genau, den Gedanken können wir ja gleich weiterspinnen, ne? Also wenn die Frau dann in der Lage dazu ist, Lohnarbeiten zu gehen, bedeutet das ja auch, dass sie eigenes Geld verdient und sich von ihrem Macker trennen kann, wenn der sie nicht gut behandelt oder sowas.
Ja, genau. Und sie kann sich in der Konfektion vernünftige Blusen und lange Röcke kaufen. Das war so um 1900 dann ja die Arbeitsuniform der berufstätigen Frau, also auch relativ praktische Kleidung. Und die kann sie sich von der Stange kaufen, auch wenn sie nur ein kleines Gehalt hat und kann trotzdem dann so aussehen, dass sie nicht sofort als ärmlich oder irgendwie als sozial benachteiligt auffällt. Das, also das finde ich auch, ist tatsächlich was, was man würdigen sollte.
Ja, so ist es doch bei vielen Sachen, ne? Also ich finde es schon durchaus angebracht, diesen Fortschritt auch kritisch zu hinterfragen. Aber natürlich wollen wir auch nicht tauschen, ne? Mit manchen Bedingungen, die eben vor 100 oder 200 Jahren oder noch länger zurück eben herrschten. Und Kleidung ist eben was, was uns schon sehr lange beschäftigt. Und deswegen gucken wir in diesem Podcast eben auch so ausführlich darauf. Ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Wir haben noch ein paar Folgen parat. Also wir haben noch Themen, mit denen es weitergehen wird, weil dieses Thema Kleidung einfach so vielfältig ist. Wenn du neugierig bist, was das eben noch alles so auf dich zukommen könnte, in Episode Nummer 80 haben wir schon mal so Andeutungen gemacht, was wir noch alles auf dem Zettel haben. Dann kannst du da nochmal reinhören, wenn du dir nicht gehört hast. Ansonsten hör einfach nächste Woche wieder rein in den Past-Podcast und da sprechen Konstanze und ich weiter. Vielen Dank erstmal für heute, fürs Zuhören und vor allen Dingen fürs Mitreden, liebe Konstanze. Ja, ich wünsche euch allen schöne Woche. Genau, jetzt darfst du auch nochmal Tschüss sagen.
Ja, tschüss, bis nächstes Mal.
Tschüss.